Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen. Früher, als ich Jugendlicher war, also halb so alt wie jetzt, bevor ihr mich lange sucht, ich sitze in der ersten Reihe ganz links. Früher, als Jugendlicher, war ich Hip-Hopper. Hip-Hop war quasi mein Lebensstil, ich würde sogar fast sagen, Hip-Hop war meine Religion. Diejenigen, die Hip-Hop kennen, Hip-Hop hat 4 Elemente: Breakdance, DJing, Rap, Graffiti. Ich habe überwiegend Graffitis gemalt, ab und zu auch Beats gebaut, gerappt und so weiter. Aber am liebsten malte ich stundenlang Graffitis. Und es gab immer wieder in meinem Leben, in meinem jungen Leben, Lebenskrisen. Also immer dann, wenn mich eine Freundin verlassen hatte und so weiter. Und in diesen Krisen merkte ich, okay, dieser Hip-Hop ist das, was meinem Leben neuen Mut gibt. Wenn ich einfach stundenlang mal in meiner Traumwelt aus Farben, aus Formen, aus Buchstaben und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich verbinde mich mit dem Hip-Hop. Ich wünsche mir den Hip-Hop in die Adern und habe mir das auf den rechten Arm tätowieren lassen. Eines Tages traf ich mich mit einem Kumpel, der auch gesagt hat, er ist ein großer Hip-Hop-Fan. Und wenn ich so mit ihm sprach, habe ich gedacht, hey, der hat irgendwie keine Ahnung. Und ich frage ihn, was sind denn die 4 Elemente des Hip-Hops? Und er sagt, das ist ganz einfach. Alkohol, Kiffen, Sex und das 4. fällt mir gerade nicht ein. Und ich sage, hey, ganz ehrlich, wenn Hip-Hop wie das ist, bin ich dagegen. Heute starten wir in die Predigtserie mit dem Titel Gott ist besser, als du denkst. Und meine Frage ist, wie oft beschränken wir Gott auf irgendwelche Annahmen, auf irgendwelche Dinge, die wir uns vorstellen können? Manche Menschen stellen sich Gott wie einen Uhrmacher vor. Der hat zwar am Anfang die Erde erschaffen, aber jetzt läuft es wie ein Uhrwerk und der hat nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Gott ist weit weg, Gott ist unpersönlich und so weiter. Andere denken, Gott ist ja immer gut und das heißt ja auch, egal was man tut und macht, am Ende wird Gott sagen, er ist gut und deswegen wird jeder Gemeinschaft mit ihm haben können. Es ist egal, ob du mordest, es ist egal, ob du stiehlst, es ist egal, ob du lügst, weil früher oder später wirst du gerettet werden. Aber Gott ist eben auch gerecht. Und mal ganz ehrlich, bei manchen dieser Vorstellungen, wie Gott sein kann, denke ich mir so insgeheim, wäre Gott wirklich so, wäre ich dagegen. Sagt man natürlich nicht. Aber ab und zu denke ich mir das. Wie oft pressen wir Gott in irgendeine Form unserer menschlichen Gedanken? Wir glauben nicht wirklich an Gott. Also schon, aber nicht so, dass er auch wirklich was mit unserem Alltag zu tun hat. Nicht so, dass tatsächlich, wenn wir für den Kranken beten, der gesund wird. Nicht so, dass er heute noch Menschen liebt, dass er heute noch gerecht und heilig ist. Und wie oft haben wir irgendwelche Gedankenfestungen, wo wir Gott reinpacken in irgendeine Box und da kommt er nicht mehr hinaus. Ich möchte euch von einem wissenschaftlichen Experiment, will ich jetzt nicht sagen, weil es ist umstritten, ob es überhaupt stattgefunden hat. Also entweder ist es ein wissenschaftliches Experiment oder einfach eine Geschichte, ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall geht es um Flöhe. Bei diesem Experiment haben sie Flöhe in ein Glas gepackt. Und für den Floh war es überhaupt kein Problem, aus diesem Glas einfach wieder rauszuspringen. Aber das war erst Schritt 1. Weil im zweiten Schritt haben sie dann einen Glasdeckel über das Glas gelegt. Und der Floh springt, weil er ja auch aus dem Glas hinaus springen kann und auf einmal tut ihm sein Kopf weh. Und es macht er ein paar Mal und irgendwann passt er seine Sprunghöhe so an, dass er immer knapp unter dem Glas wieder nach unten fällt, damit sein Kopf nicht mehr so wehtut. Die Wissenschaftler, die nehmen als dritten Schritt die Glasdecke wieder runter. Das heißt, der Floh könnte jetzt theoretisch ja wieder aus dem Glas rausspringen, wäre ganz einfach. Er kann das ja, aber er hat es verlernt. Weil obwohl jetzt diese Glasdecke nicht mehr da ist, springt er nur bis zu der Höhe, die er zuvor gelernt hat. 4. Schritt. Wissenschaftler tun einen Floh hinzu, der noch nicht in diesem Experiment dabei war. Und am Anfang springt er tatsächlich höher. Aber irgendwie merkt er, er ist alleine damit. Und er passt sein Sprungverhalten an das Sprungverhalten der anderen an und springt auch nur noch so weit, wie der Glasdeckel zuvor war. Und erst wenn die Wissenschaftler den Boden des Glases erhitzen würden, lassen wir das mal. Kann es sein, dass wir auch manchmal ein Feuer unter den Hintern brauchen, um Gott wieder das zuzutrauen, was Gott eigentlich tun kann? Kann es sein, dass wir unser Sprungverhalten angepasst haben, weil es irgendwann wehtat, weil wir vielleicht für jemanden gebetet haben und der nicht gesund wurde, weil wir vielleicht von jemandem, von Jesus erzählt haben und der hat sich nicht gleich bekehrt? Oder weil sich jemand über uns lustig gemacht hat? Und wir haben auf einmal angefangen, Gott zu limitieren. Wir springen nicht mehr so hoch, weil wir wollen uns nicht den Kopf anstoßen. Das Problem ist, für Gott gibt es diese Glasdeckel überhaupt nicht. Der kann drüber springen. Er möchte dir helfen, dass du höher springen kannst. Aber mal ganz ehrlich, wie oft ist es andersrum, dass wir Gott nach unten ziehen, dass er sich unser Niveau anpasst, dass wir uns nicht so schlecht fühlen müssen? Wie oft halten uns Gedankenmauern und Festungen davon ab, Gott das zuzutrauen, was eigentlich für ihn normal ist? Und wir haben letzte Woche gehört, eins der großartigsten Dinge ist, Gott kann Sünder heilig machen. Gott kann Menschen, die total entfernt sind von Gott, die tun das, Dinge tun, die, über die man am liebsten gar nicht spricht, aber Gott kann daraus eine neue Schöpfung machen, kann solche Menschen heilig machen. Und die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, dass es bei einer Erneuerung des Denkens anfängt. Hey, wie schön wäre es, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wir drücken einen Knopf und dann ist unser Charakter perfekt. Wer wünscht sich das nicht? Ey, das wäre so genial, das würde so viel erleichtern, wenn das einfach nur per Knopfdruck ginge. Aber ehrlicherweise, mit unserer Entscheidung für Jesus beginnt ein Prozess. Und Dinge, die wir zuvor normal empfanden, die aber nicht gut sind, die Menschen kaputt machen und selbst kaputt machen, die müssen wir langsam wieder entwöhnen. Das Gute ist, wir sind nicht allein, weil Gott uns dabei hilft. Und es fängt damit an, dass wir unser Denken erneuern. In 2. Korinther 10, Vers 4 heißt es, dass wir Gedankenfestungen einnehmen sollen. Ich behaupte, deine Wahrnehmung beeinflusst deine Realität. Wenn dein Glaube an Gott klein ist, dann wirst du Gott auch niemals groß in deinem Leben erfahren. Nicht, weil Gott nicht groß ist, sondern weil sich Gott dem anpasst, was du von ihm zutraust. Du wirst die Größe Gottes nicht erkennen, weil selbst wenn Gott was Großes tut, wirst du dir irgendeine Ausrede suchen, warum das durch Zufall oder was auch immer geschehen ist. Weil du es Gott nicht zutraust. Deine Annahme über Gott bestimmt und beeinflusst alles. Gibst du Gott das Recht, deinen Wert zu bestimmen? Oder hörst du, was andere über dich sagen? Und je mehr du Gott das Recht gibst, dass er sagen darf, wie wertvoll du bist, dann ist es auch möglich, in der Schule, in dem Referat über Ideal of Beauty zu sagen, Gott liebt mich und hat mich wunderschön gemacht wie alle anderen in der Klasse. Hey, die Sophie von den Rangern hat genau das getan in der letzten Woche. Und ich feiere das, weil sie vor der Klasse stand und Zeugnis gegeben hat für ihren Glauben und gesagt hat, Schönheit kommt wirklich von Gott. Und ich glaube, davon können wir lernen. Oder etwa nicht? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, Gott ist besser, als du denkst. Ein Grund, warum ich diese Aussage so tätige, ist, weil er uns Menschen liebt, obwohl er uns kennt. Gott liebt uns, Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Obwohl er deine Vergangenheit kennt. Gott liebte Paulus, obwohl er seine Vergangenheit kannte. Paulus, also das ist derjenige, der Gefallen daran hatte, als Stephanus als Christ gesteinigt wurde. Paulus, das ist der sich eine Beförderung eingeholt hat, um noch mehr Christen zu verfolgen, um sie einsperren zu lassen, um sie auspeitschen zu lassen, um sie vielleicht sogar steinigen zu lassen. Und das hat er systematisch gemacht, systematische Christenverfolgung. Er war darin ein richtiger Eiferer. Gott sieht auch all diesen Hass, der ihn dazu angetrieben hat. Gott sieht auch diesen Stolz auf die eigenen Leistungen, die dahinterstehen. Und genau in diese Situationen, genau in diesen Hass, genau in diese Verfolgung kommt Gott, kommt Jesus höchstpersönlich hinein, begegnet Paulus durch ein helles Licht und fragt ihn, warum verfolgst du mich? Also nicht, warum verfolgst du die Gemeinde, sondern warum verfolgst du mich? Gott nimmt sich Paulus an, obwohl er seine Vergangenheit kennt. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. heißt es in 1. Samuel 2, Vers 3. Im Psalm 139 finden wir die Aussage: Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Und dieser Psalmist schreibt noch weiter: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist auch du dort. Gott weiß und sieht alles. Und wisst ihr, ich glaube, in unserer heutigen Zeit, wenn wir von Allwissenheit sprechen, dann macht es in erster Linie Angst. Der gläserne Mensch, der große Lauschangriff, vollständige Überwachung, Big Brother neben dir. Das alles klingt irgendwie so nach drohende Strafe, oder? Nach, ich kann mich nicht so verhalten, wie ich eigentlich gerne möchte. Und wenn wir uns vorstellen, dass Gott wirklich allwissend ist, dann hört sich das im ersten Moment wirklich auch bedrohlich an. Wenn er jedes meiner Worte kennt. Nicht nur die guten, auch die schlechten. Wenn er meine Gedanken kennt. Ja, wenn ich mich nirgends vor ihm verstecken kann. Aber wisst ihr, als die Autoren der Bibel das geschrieben haben, dann haben sie an was ganz anderes gedacht. Sie haben an Gottes Fürsorge und Hilfsbereitschaft gedacht. Weil wenn Gott alles über dich weiß, dann nicht, weil er dir das vorhalten will, sondern weil er dir helfen will. In diesem gleichen Psalm 139 heißt es nämlich auch: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und auf einmal ist es nicht mehr bedrohlich, sondern auf einmal ist es ein Geschenk, wenn derjenige, der das Universum geschaffen hat, die mächtigste Person überhaupt, wenn die sagt: Hey, ich bin für dich. Ich passe auf dich auf. Ich will, dass es dir gut geht. Und ich kenne dich. Ich kenne deine Gedanken, deine Worte, deine Taten. Aber meine Pläne sind gut für dich. Gott liebt uns Menschen, obwohl er uns kennt. Er kennt unsere Geheimnisse, unsere Versagensmomente, aber ich sage es nochmal, er verwendet sie nicht gegen uns. Einmal begegnete Jesus an einem Brunnen einer Frau. Und diese Frau, die kam von der Religionsgemeinschaft der Samariter. Und diese Frau, die hatte schon 5 Männer verschlissen. Diese Frau lebte jetzt mit jemandem zusammen, ohne ihn geheiratet zu haben. Und im Gespräch sagt Jesus ihr das aufs Gesicht zu. Aber nicht, um sie zu verurteilen, sondern er richtet seinen Blick weiter auf die Zukunft. Er richtet seinen Blick auf das, was noch kommt. Und diese Frau geht nach diesem Gespräch nach Hause und hatte eine Begegnung mit Gott, die ihr Leben verändert hat. Die Bibel ist voll von Menschen mit Fehlern. Wir werden gleich einen Videoclip anschauen, wo wir das sehen werden. Weil egal wie groß die Fehler der Einzelnen waren, Gott hinderte es nicht, die Menschen zu lieben. Eine Frau ging mit ihren Kindern spazieren. Unterwegs ging ihrem Sohn der Reißverschluss auf von der Winterjacke. Schnell ging sie hin, um das Problem zu beheben, und ausgerechnet an diesem Tag hatte sie ihren Ring mit dem Diamanten an. Und wie es nicht anders passieren konnte, verheddert sich dieser Diamant am Reißverschluss und er springt ab und er fällt in eine Pfütze. Was denkt ihr, wie es jetzt weitergeht? Wird sie jetzt sagen: Hey, der Diamant ist jetzt dreckig? So ein Mist, mein Mann soll mir halt einen neuen kaufen? Denkt ihr, es geht wirklich so weiter? Ich glaube, viel eher wird die Frau zu ihren Kindern sagen: Hey, kommt, wir müssen mit den Händen in diese Pfütze rein, in diesen Dreck rein, aber wir suchen den Diamanten, wir suchen das Kostbare. Wer glaubt, dass die Geschichte so weitergeht? Okay, ein paar Einzelne. Gut, ich glaube, dass sie so weiterging. Und ich glaube, das ist die beste Botschaft der Welt. Weil diese Botschaft ist ein Vergleich für Weihnachten. Gott selbst, Jesus selbst, verlässt all seine göttliche Herrlichkeit, um zu uns Menschen zu kommen, die in der Pfütze liegen, die dreckig sind, die schmutzig sind. Weil er eine Sehnsucht hat, weil er uns Menschen nah sein möchte. Mehr dazu in 2 Wochen. Ich bin so dankbar, dass Gott mich liebt, obwohl er mich kennt. Ich bin so dankbar, dass er mich liebt und dass er seinen Sohn Jesus für mich sterben lassen hat, als ich noch ein Sünder war, als ich ein Feind war, als ich gelogen habe, als ich gegen meine Eltern rebelliert habe, als ich schlecht geredet habe, als ich andere Menschen wie den letzten Dreck behandelt habe. Ich bin so dankbar, dass er mich liebt, obwohl ich durch Graffiti 11.000 Euro Sachbeschädigung verursacht habe. Obwohl ich Gott lächerlich gemacht habe. Obwohl ich anderen Menschen schlechtes Vorbild war. Ja, Gott liebt mich, obwohl er mich kennt. Auch dann, wenn ich nur eine Geschäftsbeziehung zu ihm habe. Wenn ich nur dann bete, wenn ich eine Predigt vorbereite, aber mir nicht mehr die Zeit nehme, um auf seine Stimme zu hören. Selbst in solchen Momenten liebt er mich. Er liebt mich auch dann, wenn ich es versäume, jemandem zu helfen, der Hilfe bräuchte. Wenn ich es versäume, jemanden zu ermutigen. Wenn ich im Verborgenen sündige. Wenn ich jemand ungerecht behandle. Wenn ich zweifle. Gott liebt mich, obwohl er mich kennt. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wenn ich auf die 6 Jahre zurückschaue, wo ich ohne Gott gelebt habe, wo ich mich von ihm abgesagt habe, wo ich ihn teilweise verflucht habe, muss ich doch, wenn ich jetzt zurückschaue, erkennen, dass es in dieser Zeit immer wieder Gott-Momente gab, wo er auf mich aufgepasst hat. Einmal langte ich mit nassen Händen im Dunkeln in eine kaputte Steckdose mitten rein und es ist nichts passiert. Einmal, da gab es eine Zeit in meiner Jugendzeit, wo ich ab und zu gebetet habe, wenn ich alleine war, wo ich ab und zu in die Bibel reingeblättert habe, wenn ich alleine war. Eines Morgens klingelt ein befreundeter Pastor von meinem Papa und sagt mir, ich weiß, dass du mich nicht ganz vergessen hast, sagt Gott, dass ich dir sagen soll. Einmal war ich mit einem Kumpel unterwegs, wir haben eine Sprühfläche ausgekundschaftet an dem Bahnsteig entlang, wir hatten keine Dosen dabei und als wir geguckt haben und zurückgingen, mussten wir über eine Brücke drüber, unten drunter fuhren lauter Autos. Und ich habe mir gedacht, okay, er ist schon vorgelaufen. Ich habe gedacht, ich warte noch, weil ich will ja nicht, dass uns jemand sieht. Und irgendwann war es mir echt zu lang und ich laufe einfach los. Und ich laufe über diese Brücke drüber, laufe noch ein bisschen weiter, wo der Bahnsteig eines geht, gerade auf dem Bahnsteig auf und in dem Moment fährt ein ICE vorbei. Und ich habe ihn nicht gehört gehabt. Ein anderes Mal, ich war mit einem Kumpel unterwegs, ich hatte den Führerschein noch nicht so lange und ich fand es cool, wenn man so mit 30 fährt und die Handbremse zieht und die Reifen quietschen. Also wollte ich ihn beeindrucken, ich fahre mit 80 auf die Kreuzung zu und ich ziehe die Handbremse und mein Hinterteil überholt mich, also das Hinterteil meines Autos, überholt mich auf einmal. Und wir bleiben auf der Straße liegen und kommen genau an der T-Kreuzung noch vorher zum Stehen, wo gerade ein Auto vorbeikam. Also selbst als ich ein Feind Gottes war, hat er auf mich aufgepasst, weil er mich liebt. Wie genial ist das? Obwohl ich Gott wie den letzten Dreck behandelt habe, war er da, weil er mich geliebt hat. Ein Indianer kam einst mit 2 Zeigern in ein Uhrgeschäft. Und er sagt, reparieren Sie bitte diese 2 Zeiger. Seit einem halben Jahr gelingt es Ihnen nicht mehr, die Uhrzeit richtig anzuzeigen, außer 2-mal am Tag. Und der Uhrmacher schaut ihn an und sagt, ja, ich brauche auch die Uhr, um das reparieren zu können. Der Indianer sagt, nee, die Uhr funktioniert, die Zeiger sind das Problem. Der Uhrmacher sagt, nein, ich brauche die Uhr, sonst funktioniert es nicht. Denn ja, nein, nein, Sie wollen dann nur eine größere Rechnung schreiben können. Nur die Zeiger. Der Uhrmacher bleibt stur, der Indianer verlässt wütend das Geschäft. Im ersten Moment denken wir wahrscheinlich, wie naiv ist dieser Indianer. Ist doch klar, dass man nicht nur die Zeiger reparieren kann. Aber mal ehrlich, ist es in unserem Leben nicht manchmal auch so? Wir wollen, dass dieser äußere Anstrich, dass unser Verhalten gut ausschaut, dass andere Leute an unserem Verhalten keinen Anstoß nehmen können. Aber ans Herz, da wo die eigentliche Quelle des Bösen ist, da wo die eigentliche Sünde festsitzt, da lassen wir Gott, den Uhrmacher, gar nicht ran, um in diesem Vergleich zu bleiben. Da wollen wir selber entscheiden, weil wir Angst haben, unsere Lieblingssünde aufgeben zu müssen. Da wollen wir selbst das Zepter in der Hand behalten. Dort wollen wir selbst regieren. Sagen, Gott, das Äußere kannst du verändern. Die Uhrzeiger kannst du haben. Aber das Innere, das wollen wir für uns selbst behalten. Im Psalm 139 heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Können wir solche Worte ehrlich beten? Prüfe mein Herz. Hat Gott das Recht, in uns Dinge zu verändern? Ich möchte dir was sagen. Gott liebt dich ganz persönlich. Und er hat eine Einladung für dich, die steht in Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Natürlich will Gott nicht, dass wir Menschen sündigen, weil sündhaftes Verhalten kaputt macht und zerstört. Aber jedem Sünder, jedem Menschen bietet Gott mit Jesus eine totale Wiederherstellung an, eine hundertprozentige Rettung. Und es ist völlig egal, was du zuvor in deinem Leben getan hast. Es ist völlig egal, wie lange du das schon getan hast. Gott reicht dir die Hand durch seinen Sohn Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Es ist egal, wenn du deinen Ehepartner oder deine Kinder geschlagen hast. Wenn du den Alkohol jeden Abend getrunken hast und zum Tyrannen wurdest. Wenn du gestohlen hast, Steuern hinterzogen hast, anderes unterschlagen hast, Menschen ins Krankenhaus geschlagen hast oder sogar jemand ermordet hast. Wenn du andere Menschen innerlich verletzt hast, trotz all deiner Schattenseiten, trotz all deiner Begierden, trotz all deiner Gelüsten, trotz all deiner Sünden, Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Und damit hört es noch nicht auf. Gott will dein Bestes. Gott will dir helfen, Nein zur Sünde zu sagen. Gott will dir helfen, Nein zur Zerstörung zu sagen. Und es ist möglich, frei zu werden, ja selbst von der Lieblingssünde. Es ist möglich, Pornosucht abzulegen und frei zu werden, Affären zu beenden, Beziehungen wieder aufzubauen, sich mit den Eltern zu versöhnen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Jesus kann jeden Menschen, der seine Schuld auf Jesus gibt, heilig machen und gerecht. Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung. Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die Joshua Harris schrieb. Er schreibt, ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts war, aus einem Regal voller Karteischubladen, wie man es aus einer Bibliothek kennt. Ihr kennt schon die Karten, wo der Titel draufsteht, der Autor, das Sachgebiet. Heute gibt es das Internet dafür, aber damals brauchte man das, um sich zurechtzufinden. Und so gab es lauter Karteikästen und die hatten unterschiedliche Überschriften. Eine Überschrift hieß, Mädchen, in die ich verliebt war. Und Joshua denkt sich, hey, das ist sehr spannend und er zieht diesen Kasten raus und er entdeckt auf einmal laute Namen und Fotos, die ihm bekannt vorkommen. Und er braucht nicht lange, um festzustellen, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. Er schließt die Schublade. Er beginnt andere Kästen zu öffnen. Und manche, die machen ihn richtig Spaß, drin rumzublättern. Aber ehrlicherweise gibt es auch Kästen, vor denen er erschrickt. Und ihm musste keiner sagen, dass hier ein Raum ist, wo alles aus seinem Leben dokumentiert ist. Wichtiges, Unwichtiges, sogar mit Details, an die er sich gar nicht mehr erinnern konnte. Planlos fing er an, weitere Schubladen zu öffnen. Immer wieder drehte er sich vorsichtig um zu gucken, ob auch ja keiner da ist, der ihn dabei beobachtet. Es gab eine Schublade mit der Aufschrift Freunde. Eine weitere mit der Aufschrift Freunde, die ich enttäuscht habe. Manche Überschriften waren ganz normal und andere waren ganz komisch, wie Dinge, die ich meinem Bruder an den Kopf geworfen habe. Bücher, die ich gelesen habe. Witze, über die ich gelacht habe. Dinge, die ich aus Wut getan habe. Beleidigungen, die ich im Stillen gegen meine Eltern ausgesprochen habe. Und bei manchen Kästen war er überrascht, wie lange dieser Karteikasten ist. Wie viele Karten da drinnen sind. Und bei anderen war er erschrocken, wie wenig Karten da drin sind. Er kam zu den Kasten Lieder, die ich gehört habe, und der war so viel größer, 3 Meter breit und lang und lang und lang. Und er ist erschrocken, weil er festgestellt hat, wie viel Zeit hat er da hineingesetzt. Es kam dieser Karteikasten mit der Überschrift Erotische Gedanken. Und er machte ihn auf und schaute nur ganz kurz herein. Er wollte gar nicht wissen, wie groß er ist. Er war erschrocken, wie genau die Angaben waren. Und plötzlich wurde er zornig. Plötzlich hat er gedacht, ich muss was dagegen tun. Ich muss diese Karten vernichten. Keiner darf die jemals sehen. Ich will nicht, dass andere Menschen das erfahren. Und er fängt an, die Kästen zu nehmen und sie auszuleeren. Und er fängt an, auf die Karten rumzutreten. Er fängt an, sie zu zerstören und merkt, dass sie nicht kaputt gehen. Er wird immer verzweifelnder. Tränen schießen ihn ins Gesicht. Hilflos schaut er auf die Dinge, die er getan hat. Dann entdeckt er einen Kasten Menschen, den ich von Gott erzählt habe. Der Griff ist so viel sauberer. Und er zieht ihn heraus und nur ein paar Karten sind drin. Und er schämt sich. Und während er da sitzt und weint, geht die Tür auf und eine Person betritt den Raum. Und er denkt sich, oh nein, bitte nicht, Jesus. Bitte nicht, ich will nicht, dass er all diesen Schrott sieht. Aber Jesus geht zu den Karteikästen und zieht einen nach den anderen raus und gefühlt genau die, die so besonders schmerzhaft sind. Und man sieht Jesus einen Schmerz in den Augen. Aber im zweiten Moment, als Joshua sich wieder traut, Jesus anzuschauen, nachdem er weggeschaut hatte, sieht er, wie Mitleid in den Augen von Jesus ist. Und er merkt, wie Jesus kommt und seine Arme um ihn legt. Nachdem etwas Zeit verging, steht er wieder auf und geht zu den Regalen. Und er fängt an, die Karteikarten rauszunehmen und seinen Namen mit seinem Blut drunter zu schreiben. Und Jesus war unheimlich schnell und auf einmal hört man, wie der letzte Kasten zugeht. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Joshua ging aus dieser Tür, die kein Schloss hatte. Und er entdeckte neue Karteikarten, die es zu beschreiben gilt. Gottes Botschaft an dich ist, Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Gott liebt dich, obwohl er jede einzelne Schublade deines Lebens kennt. Gott liebt dich, obwohl er die verborgensten Sünden deines Lebens kennt. Aber er will es dir nicht vorhalten, sondern er will diese Karten nehmen und seinen Namen draufschreiben, weil er für dich gestorben ist am Kreuz. Weil er den Weg freigemacht hat, weil es vollbracht ist. Weil neues Leben möglich ist. Gott lädt dich ein, wenn du das noch nicht getan hast, es heute zu tun. Und Gott wird dir die Kraft geben, Dinge zu verändern, neue Karten zu beschreiben, Geschichte zu schreiben, Ansbach zu verändern. Aber alles fängt damit an, dass Gott dich liebt und liebte, als du ein Sünder warst, wie ich auch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Ich danke dir, dass deine Liebe so viel größer ist, dass sie übernatürlich ist, dass sie nicht verstehbar und nicht ergreifbar ist. Aber ich danke dir, Jesus, dass du alles für uns gegeben hast und dass du gekommen bist, den Weg frei zu machen, dass du, Jesus, gestorben bist, dass wir zum Vater kommen können, dass du uns neues Leben ermöglichst, Leben in Überfluss. Und Vater, wir wollen in deine Gegenwart kommen, wenn wir dich jetzt anbeten. Und wir wollen uns bewusst machen, was du für uns bereits getan hast. Hab Dank dafür, Jesus. Und wenn du merkst, dass da vielleicht noch Dinge sind, die du noch nie vor jemandem bekannt hast, wo du dir Hilfe wünschst, dann komm nach vorne und es werden Leute da sein, die für dich beten von der Gemeindeleitung.
wenn du noch nie diesen Jesus in dein Herzen eingeladen hast, aber wenn du erleben willst, wie er deine Karten nimmt, diese Last, diese Schwere von deinem Herzen nimmt, wenn du deine Sehnsucht in deinem Herzen hast, dann lade ich auch dich hier nach vorne ein. Und wir wollen zusammen eine Party im Himmel verursachen. Weil Gott sagt, er freut sich, wenn ein Verlorener umkehrt. Lass uns zusammen Gott anbeten. Amen.